Ich lese den Bibeltext für die Predigt zum Mitlesen auf Seite 5 des Programmheft. Aus 2. Mose 13, die Verse 17 bis 22. Als der Pharao das Volk ziehen ließ, führte Gott sie nicht durch das Land der Philister. Das wäre der kürzeste Weg gewesen, aber Gott dachte, wenn das Volk dort in einen Kampf verwickelt wird, könnte es den Auszug bereuen. Dann will es nach Ägypten zurückkehren. Deshalb ließ Gott das Volk einen Umweg machen und führte es durch die Wüste zum Schilfmeer. Wie ein Heer zogen die Israeliten aus Ägypten. Mose nahm die toten Gebeine Josefs mit, denn Josef hatte die Israeliten schwören lassen, wenn Gott euch einst zu Hilfe kommen wird, sollt ihr meine Gebeine mitnehmen. Von Sukkot brachen die Israeliten auf und lagerten sich in Etam am Rande der Wüste. Der Herr ging ihnen voran. Tagsüber ging er in einer Wolkensäule voran, um ihnen den Weg zu zeigen. Nachts in einer Feuersäule, um ihnen zu leuchten. So konnten sie Tag und Nacht gehen. Jeden Tag führte eine Wolkensäule das Volk und jede Nacht führte es eine Feuersäule. Aus 2. Mose 14, 5 bis 7 und 10 bis 14. Als man dem König von Ägypten meldete, das Volk sei geflohen, änderten der Pharao und seine Diener ihre Meinung über das Volk und sagten, wie konnten wir nur Israel aus unserem Dienst entlassen? Er ließ seinen Streitwagen anspannen und nahm sein Kriegsvolk mit. 600 auserlesene Streitwagen nahm er mit und alle anderen Streitwagen der Ägypter mit Vorkämpfern auf jedem von ihnen. Als der Pharao sich näherte, blickten die Israeliten auf und sahen plötzlich die Ägypter von hinten anrücken. Da erschraken die Israeliten sehr und schrien zum Herrn. Zu Mose sagten sie, gab es keine Gräber in Ägypten, dass du uns zum Sterben in die Wüste holst? Was hast du uns da angetan, uns aus Ägypten herauszuführen? Haben wir dir in Ägypten nicht gleich gesagt, lass uns in Ruhe, wir wollen Sklaven der Ägypter bleiben? Denn es ist für uns immer noch besser, Sklaven der Ägypter zu sein, als in der Wüste zu sterben. Mose aber sagte zum Volk, fürchtet euch nicht, bleibt stehen und schaut zu, wie der Herr euch heute rettet. Wie ihr die Ägypter heute seht, so seht ihr sie niemals wieder. Der Herr kämpft für euch, ihr aber könnt ruhig abwarten.
Guten Morgen, ich spreche ein Gebet. Gott, du bist da, verborgen und doch gegenwärtig. Danke für diesen alten Text, den wir gerade gehört haben. Und ich möchte dich bitten, dass wir etwas mehr über dich und deine Treue begreifen. Amen. Wir haben dieses Jahr angefangen, uns in den Predigten mit dem zweiten Buch Mose, dem Exodus, zu beschäftigen. Es ist die Geschichte von der Befreiung Israels aus der Sklaverei in Ägypten. Gott beruft Mose, um sein Volk in die Freiheit zu führen. Und heute schauen wir uns an, was direkt nach dem Aufbruch passiert. Diese Geschichte ist für das Volk Israel identitätsstiftend. Sie erzählt, Gott ist ein befreiender Gott, der Menschen aus Unterdrückung herausführt. Gott ist kein distanzierter Herrscher. Und diese Befreiungsgeschichte hat Menschen bis heute inspiriert. Zum Beispiel die afrikanischen Sklaven, die sich in den Spirituals mit dem Volk Israel identifiziert haben, oder auch im Reggae, wo dieses Exodus-Thema als beliebtes Motiv verwendet. Und ich möchte heute mit euch drei Punkte anschauen. Erstens Aufbruch, zweitens Umweg und drittens Gott ist da. Erstens Aufbruch. Unsere Bibelstelle setzt an dem Teil der Geschichte an, wo Pharao endlich das Volk Israel ziehen lässt. Nach 430 Jahren in Sklaverei unter Ägypten, also mehrere Generationen, die in Ägypten geboren wurden und kein anderes Leben kannten als das Leben als Sklaven, beginnt jetzt für Israel dieser Aufbruch in die Freiheit. Erstmal war es ein Aufbruch aus jahrelanger Unterdrückung und Entwürdigung als Sklaven. Es war ihr Weg in die Freiheit. Sie lassen Unterdrückung und Unfreiheit hinter sich. Aber gleichzeitig lassen sie auch etwas Vertrautes zurück. Denn so schlimm die Sklaverei für sie war etwas, was ihnen vertraut war, was für sie bekannt war. Und die Freiheit dagegen war für sie unsicher. Der Aufbruch bedeutet für sie Unsicherheit, Ungewissheit und keine klare Vorstellung davon zu haben, wie dieses neue Leben aussieht. Und dieser Aufbruch ins Ungewisse war auf keinen Fall eine tief durchdachte Sache, sondern kam aus der Not heraus. Eine Stelle in der Geschichte erzählt davon, dass sie noch nicht mal Zeit für Proviant hatten, sondern dass es ein fluchtartiger und hastiger Aufbruch war. Was könnte so eine Aufbruchssituation bei uns sein? Wo gibt es in unserem Leben Bereiche, wo wir eine Art Sklavendasein führen? Vielleicht keine äußere Sklaverei, aber eine innere. Abhängigkeiten, falsche Glaubenssätze, das Gefühl, vom Urteil anderer abhängig zu sein. Ein Beispiel ist Co-Abhängigkeit, wenn wir zum Beispiel unseren Wert davon abhängig machen, was andere über uns denken. Dann versuchen wir ständig, Erwartungen zu erfüllen und verlieren unsere Freiheit. Also ich kenne das von mir. Ich gebe immer wieder anderen die Macht, meinen Wert zu definieren. Und das Problem dabei ist, wenn ich anderen erlaube, meinen Wert zu definieren, muss ich versuchen zu kontrollieren, was andere von mir denken, von dem ich eigentlich weiß, dass es gar nicht möglich ist. Und das ist ein Leben in Abhängigkeit, ein Sklavendasein. Ich bin dann Sklave von dem, was andere von mir denken. Wie unglaublich anstrengend das ist. Vielleicht findet ihr auch solche Tendenzen bei euch. Ein Leben in Freiheit bedeutet, unser Selbstwertgefühl kommt daher, dass wir bereits geliebt sind und daher liebevoll und verantwortungsvoll mit uns selbst umgehen. In der Psychotherapie spricht man davon, dass der innere Erwachsene das innere Kind liebt. Und der christliche Glaube bringt an dieser Stelle die bedingungslose Liebe Gottes rein, die Basis für die Menschen sein will, für ein Leben in Freiheit und Selbstverantwortung. Der liebende Gott, der Israel aus der Sklaverei herausführen will, in ein Leben in Freiheit, ist der Gott, der uns immer in die Freiheit und Selbstständigkeit ruft. Aber aus so einem alten System herauszubrechen, ist gar nicht einfach, weil dieses alte System trotz negativer Abhängigkeit, aber andererseits uns vertraut ist. Dieses System suggeriert dann so eine Art Scheinsicherheit. Und aus so einer Dynamik auszusteigen, würde erstmal bedeuten, diese alten, vertrauten Muster hinter sich zu lassen, die ja bisher auch Orientierung und Halt gegeben haben. Und für viele ist so ein Schritt erst dann möglich durch ein einschneidendes Ereignis oder die Sehnsucht nach dieser Freiheit wird in einem selber so stark, dass man eines Tages so einen Aufbruch wagt. Für mich waren das Therapie und geistliche Begleitung, also professionelle Hilfe und mein Glaube zusammen, die beide waren wichtig, um so einen Aufbruch zu wagen und anzufangen, mich aus manchen Abhängigkeiten zu lösen. Das heißt nicht, dass ich jetzt völlig frei davon bin, was andere über mich denken. Das beeinflusst mich immer noch. Und erst neulich hatte ich auch so eine Situation, wo ich so getroffen davon war, weil ich gehört habe, wie jemand sehr Vertrautes über mich geredet hat, wie die Person über mich gesprochen hat. Und das klang für mich verletzend und das war nicht wohlwollend. Und das hat mich wirklich getroffen. Und wenn ich mich in diesem Moment aber an meine Basis zurückerinnere, dass ich geliebt und angenommen bin von Gott und nicht plötzlich wieder falsch bin aufgrund von dem, was andere über mich reden oder denken, dann dauert dieser Moment nicht mehr so lang, dass ich so tief verletzt bin. Ein Leben mit Gott bedeutet niemals Gefangenschaft und Enge, sondern immer hinein in die Freiheit, ins Leben. Was wir noch an dem Aufbruch sehen: Freiheit bedeutet nicht, keine Angst mehr zu haben. Die Angst vor dem Ungewissen ist real und wir sehen, das Volk fürchtet sich. Vertrauen bedeutet, trotz Angst Schritte zu gehen. Und noch ein wichtiger Punkt hier: Gott befreit nicht einfach magisch auf wundersame Art und Weise, sondern in Zusammenwirken mit Menschen, die handeln. Mose hat einen ganz wichtigen Part in dem Aufbruch in die Freiheit. Er muss handeln. und das Volk muss auch selber losgehen. Freiheit entsteht durch Vertrauen und Handeln. Dieser Aufbruch in die Freiheit und Selbstverantwortung ist nicht einfach, denn nach dem Aufbruch kommt erstmal ein Umweg. Zweitens der Umweg. Der direkte Weg aus Ägypten in das Land, was Gott versprochen hatte, wäre Richtung Osten gewesen, aber die Route, auf die jetzt Gott leitet, führt durch die Wüste zum Schilfmeer. Ein Umweg und eine Sackgasse. Warum, fragt man sich, und der Bibeltext sagt, Gott wollte schützen. Interessant finde ich hier, dass hier im Bibeltext Gott schon das Bereuen der Menschen vorhersagt, was wir dann später sehen, was auch passiert. Der Weg in die Freiheit geht für die Israeliten erstmal in die Wüste. Die Wüste ist ein starkes Bild, was wir immer wieder in der Bibel sehen. Sie steht für einen Ort der Unsicherheit, des Mangels, ein Ort ohne Orientierung. Eine karge, trostlose, öde, trockene Landschaft, die sich endlos zu wiederholen scheint, und in der Wüste fällt alles weg, was uns sonst trägt. Wofür könnte das Bild der Wüste in unserem Leben stehen? Vielleicht kennt ihr solche Wüstenzeiten, Krisen, Übergänge, Zeiten, in denen nichts klar ist. Die Wüste ist unbequem, ein Ort, wo nichts verborgen ist, wo man sich verstecken kann. Es gibt keinen Schatten, man ist ohne Schutz, keine klar erkennbaren Wege und alte Sicherheiten sind nicht mehr nützlich. Aber die Wüste hat eine Chance. Sie zeigt uns, was wirklich wichtig ist. Der Franziskaner Richard Rohr hat einen Gedanken dazu. Er sagt, dass nicht unsere Vorstellungen uns am meisten verändern, sondern die Realität, wie sie ist. Und genau dort, mitten in der Realität, kann uns Gott begegnen und verändern. Man kann sich bei der Bibelstelle fragen, wie viele von den Israeliten eigentlich den direkten Weg kannten und sich vielleicht gewundert haben über den Umweg. Sie fragten sich vielleicht, warum jetzt erstmal eine anstrengende Reise durch die Wüste kommt. Bestimmt hatten sie sich den Weg in die Freiheit anders vorgestellt. Und diese neue Freiheit fühlte sich jetzt bedrohlich an, weil das Vertraute, worauf sie sich stützen konnten, plötzlich nicht mehr da war. Sie waren auf sich selbst gestellt. Aber einen Trost gab es. Sie sind nicht allein in der Wüste. Gott ist sichtbar da, als Wolkensäule am Tag und als Feuersäule bei Nacht. Die Geschichte Israels zeigt die Wüstenerfahrung mit Gott. Und trotzdem, als die Ägypter kommen, bekommt das Volk Panik. Die Israeliten sind nämlich in der Wüste raus aus Ägypten zwar, aber befinden sich noch immer in diesem Herrschaftsgebiet der Ägypter. Sie sind also noch nicht weit weg. Als Pharao seine Meinung ändert und mit seinem Heer und Streitwägen die Israeliten verfolgt, bereuen sie und sagen, wären wir doch in Ägypten geblieben. Das klingt total absurd, zurück zu diesem alten Unterdrückungssystem zu wollen. Aber wenn wir ehrlich sind, kennen wir diese Dynamik. Wenn Veränderung schwer wird, wollen wir oft zurück ins Alte. Selbst wenn es uns nicht gut getan hat. Der Theologe Eugen Drewermann schreibt dazu, und ihr findet das Zitat auf Seite 2 im Programmheft. Ich lese es nicht vor, ich fasse es einfach sinngemäß zusammen. Er sagt, wenn wir erste Schritte in die Freiheit gehen, holen uns oft alte Muster wieder ein. Hat Gott gewusst, dass die Israeliten Panik haben würden? Wahrscheinlich. Und hatte Gott einen Plan? Und es sieht ganz danach aus. Denn Gott führte sie nicht nur auf einen Umweg, sondern in eine scheinbare Sackgasse. Gott wollte ihnen zeigen, dass sie auf jeden Fall vertrauen können, selbst wenn die Lage aussichtslos erscheint. Der Bibeltext heute endet mit den Worten von Mose, dass Gott verspricht, für sie zu kämpfen und sie retten wird. Und wenn man nach dieser Stelle dann weiterliest, erfährt man über das Wunder am Schilfmeer. Die Israeliten erleben die Rettung durch Gott, indem sie selber durch dieses Schilfmeer durchgehen. Drittens, Gott ist da. Ich möchte zum Ende die Frage stellen, was ist Gottes Rolle? Wenn man die Geschichte aus der Perspektive von Gott liest, ist relativ klar, Gott hat einen Plan, Befreiung. Gott ist in dieser Geschichte geduldig, fürsorglich und zuverlässig. Im Kontrast dazu, die Menschen erleben vor allem Angst, Zweifel und Unsicherheit. Und so sehr mich das beim Lesen irgendwie nervt, diese Unsicherheit und dieser Zweifel von den Israeliten, wenn ich ehrlich bin, kann ich mich darin wiederfinden. Ich vergesse schnell, was ich schon mal mit Gott erlebt habe. Und ich verliere Vertrauen. Ich sehe oft nur das Problem vor mir und bin dann fixiert auf die Sorgen im Detail. Ich bin schnell irritiert und ärgere mich über Hindernisse und Schwierigkeiten, die sich unterwegs ergeben und meine Pläne durcheinander bringen. Und ich glaube auch, dass unser gehetzter Alltag und unsere so laute Zeit und Gesellschaft dabei nicht hilfreich sind, dass wir mal heraustreten und Gott als Wolken- und Feuersäule in unserem Leben erkennen. Es braucht ein Bewusstsein dafür und sich Zeit und Raum für Gott zu nehmen. Diese Geschichte ist eine Erinnerung an uns. Gott ist nicht nur am Anfang und nicht nur am Ziel ist er da. Gott ist mitten im Weg da und auch im Umweg und auch in der Wüste. Gott sagt über sich und verspricht, ich bin, der ich bin bei dir. Und im Neuen Testament sehen wir, dass Gott noch weitergeht. In Jesus wird Gott Mensch. Er geht selbst durch eine Wüste und möchte uns in die Freiheit führen. Freiheit von dem, was uns bindet. Die Bibel nennt das Sünde, die uns gefangen hält wie Sklaven. Das sind die destruktiven Dynamiken, die in uns kämpfen und die uns gefangen halten. Angst, Schuld, falsche Identität. Wenn wir Gott glauben, dass wir geliebt sind, dann verändert sich was. Dann sind wir nicht mehr Sklaven, die abhängig sind von den destruktiven Dynamiken oder falschen Glaubenssätzen, die wir uns selbst sagen. Und dann sind wir auch nicht mehr abhängig davon, was andere über uns sagen. Gott nennt uns Töchter und Söhne und befreit uns zu unserer Bestimmung, geliebt und liebend unser Leben zu gestalten. Es ist kein enges Gerüst, was uns einengt in unserer Mündigkeit, sondern wir sind Freie. Die Einladung dieser Geschichte ist, wage Aufbruch, trau dich, auch wenn es Angst macht. Vertraue Gott, auch auf Umwegen. Und halte fest, Gott ist da. Vielleicht schaust du auf dein Leben und denkst, da ist so vieles nicht so gelaufen, wie ich es geplant habe. Es gibt eine Erzählung von Walter E. Richards, Das Leben als Umweg. Und in dieser Kurzgeschichte ist Leo Lackner die Hauptfigur, der seinen eigenen Lebensplan erfüllt und zu einem erfolgreichen Schirmhersteller wird. Er hat einen Plan, einen geraden Weg vor Augen und klare Vorstellungen, wie alles laufen sollte. Und dann kommt aber alles anders. Immer wieder passieren Dinge, die nicht in seinen Plan passen, Entscheidungen, die sich im Nachhinein falsch anfühlen, Situationen, die ihn aus der Bahn werfen. Und während er mittendrin ist, wirkt vieles wie ein Fehler, wie ein Abweichen von seinem eigentlichen Leben. Und doch mit der Zeit und vor allem im Rückblick verändert sich seine Sicht. Er beginnt zu verstehen, gerade diese Umwege haben ihn geprägt. Die Begegnungen, die er nicht geplant hatte, die Erfahrung, die er sich nicht ausgesucht hätte, die Krisen, die er am liebsten gemieden hätte. All das hat ihn zu dem Menschen gemacht, der er geworden ist. Und irgendwann erkennt er, sein Leben war kein verfehlter, gerader Weg. Sein Leben war dieser Umweg. Vielleicht ist das so wie in dieser Kurzgeschichte, dass wir oft im Nachhinein verstehen, dass gerade die Umwege unser Leben geprägt haben. Vielleicht ist dein Umweg gerade kein Fehler, sondern genau der Weg, auf dem Gott mit dir unterwegs ist. Ich weiß, dass nicht alles in unserem Leben sich dadurch erklären lässt. Und es gibt auch manches Leid und manchen Schmerz, der nicht einfach als Umweg abgehandelt werden kann. Aber was gilt, wenn du dich in der Wüste befindest oder dein Leben fühlt sich an wie ein Umweg? Und vielleicht gibt es Bereiche in deinem Leben, wo du dich gefangen fühlst. Gott ist schon da und möchte dich in die Freiheit führen. Und Gott geht mit dir. Amen.